Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Eine der großen Ikonen Hollywoods wird heute 80. Hartwig Tegler hat gerade schon seine Top-5-Filme mit Al Pacino vorgestellt. Nun wollen wir noch über Al Pacino sprechen. Mit dem Dokumentarfilmer Lukas Hoffmann. Guten Tag, Herr Hoffmann.
Guten Tag.
Ja, heute Abend läuft Ihr Film Al Pacino, Star wider Willen bei Dreisat. Es ist eine Erstausstrahlung. Der Titel Ein Star wider Willen. Ist es das, was sich bei Ihnen bei der Recherche auch herauskristallisiert hat, dass Al Pacino eigentlich gar nicht so richtig berühmt werden wollte?
Ja, er ist eigentlich relativ unverhofft beim Film gelandet, kommt eigentlich von der Bühne, vom Theater her. Da ist er auch bis heute eigentlich zu Hause. Das sagt er auch selbst von sich. Und ja, es heißt immer so schön, er wurde so ein bisschen ins Rampenlicht gestoßen. Also man muss schon sagen, er ist ein sehr scheuer Star, ein sehr zurückhaltender und schüchterner Charakter eigentlich, der nicht so sehr das Rampenlicht mag.
Er gab 1969 sein Debüt am Broadway. Sie beleuchten dann auch im Film, dass er eigentlich am liebsten beim Theater geblieben wäre, aber ja, sein großer Teil seiner Karriere war ja dann doch beim Film. Warum ist er dann eigentlich doch zum Kino gegangen?
Ja, er ist zum Film gekommen, eigentlich eher zufällig. Also es gibt da einen Regisseur in New York, den wir auch interviewt haben, Jerry Schatzberg, ein relativ berühmter Fotograf, der ihn entdeckt hat, mehr oder weniger, beziehungsweise in einer Broadway-Aufführung gesehen hat, das Potenzial erkannt hat und ihn dann für seinen ersten Film engagiert hat. Das war, ja, heute würde man sagen, ein ziemlicher Autorenfilm, Nischenfilm, Panic in Needle Park. Und das war eigentlich seine erste richtige Hauptrolle. So ist er beim Film gelandet und da ist er dann auch geblieben, genau.
Die Rolle, die ihn dann berühmt gemacht hat, war Michael Corleone in Der Pate 1972. Er war damals unbekannt, er hatte eben gerade in dem von Ihnen erwähnten Film mitgespielt. Was waren damals eigentlich die Reaktionen? Warum hat man gerade auf ihn so reagiert?
Hollywood wollte gerade für den Paten, hatte eine ganz andere Vorstellung von diesem Film, wie der aussehen soll. Der sollte vielmehr an diese ganzen Hollywood-Ikonen, großen Filme andocken. Und für die Rolle im Prinzip des Michael Corleone suchte man eigentlich einen Star, ja, der andere Vorstellungen erfüllte. Und er war überhaupt nicht gewollt. Also vielmehr von allen wirklich abgelehnt durch die Bank. Zu kleinwüchsig, zu schüchtern, seiner Natur entsprechend. Und natürlich chronisch unsicher am Set. Also er wusste überhaupt nicht, was er da tut. Und hat wirklich viele schlaflose Nächte zugebracht während dieser Drehzeit. Das war ein hartes Brot für ihn.
Und warum hat er dann im Film doch so einen durchschlagenden Erfolg gehabt?
Es gibt im Film eine Schlüsselszene, die nennt sich Solozzo-Szene, wo er im Prinzip diese Entwicklung er ist ja tatsächlich dieser schüchterne College-Boy, sage ich jetzt einfach mal zu Anfang, und steigt dann auf zum Paten, zum Mafia-Chef. Und da gibt es eine Schlüsselszene, wo man wirklich diesen Moment miterlebt, wo er zwei Gegenspieler eiskalt um die Ecke bringt und quasi in dem Moment sich verwandelt zum eiskalten Killer und Bösewicht Michael Corleone, wenn man so will. Und das ist total interessant, dass er das alles tut durch wirklich total minimalistisches Schauspiel, also wirklich durch minimale Gestik und Mimik. Agiert gar nicht groß, dieses Overacting, was ihm auch vorgeworfen wird, das kommt ja erst später. Vielmehr lässt er wirklich seine Gesichtszüge für sich sprechen und lässt trotzdem den Zuschauer tief in seine Seele blicken. Das zeichnet ihn, finde ich, auch aus und macht ihn zu einem solch großen Schauspieler.
Er ist ja auch beim Actors Studio gewesen bei Lee Strasberg, also jener Schauspielschule, die fürs Method Acting so bekannt wurde. Wie weit war er durch und durch dann auch ein Method Actor? Das heißt immer wieder, er verliert sich in seinen Rollen und es gäbe so einen unglaublichen Realismus seines Schauspiels.
Ja, das ist auch so. Also das hat mir wirklich jeder Interviewpartner hatte da eine Anekdote mindestens parat, wo er wirklich diese Charaktere bis nach Hause mitschleppt, litt ja auch sein Privatleben deutlich drunter. Das ging dann wirklich so weit, dass er zur Zeit von Serpico, als er den Bullen spielt, meinte, auf dem Rückweg vom Set, also nach Drehschluss, einen LKW anhalten zu müssen, weil er dachte, er wäre wirklich Polizist im echten Leben. Zückte dann versuchte seine Polizeimarke zu zücken, die er natürlich nicht hatte. Und da wurde ihm bewusst, okay, ich bin gar nicht Serpico. Also so weit ging wirklich seine Identifikation mit den Rollen und Figuren. Das ist Wahnsinn.
Sie haben Sie ja schon gesagt, mit verschiedenen Weggenossen gesprochen, mit seiner Schauspielkollegin und langjährigen Lebensgefährtin Marthe Keller etwa, mit dem Biografen Larry Grobel. Und die sagen alle immer wieder, naja, er war auch ein bisschen unberechenbar, mal sehr zugänglich, mal sehr scheu. Marthe Keller sagt, im Film Bobby Deerfield, wo er einen Rennfahrer in der Sinnkrise spielt, das sei seine persönlichste Rolle gewesen. Stimmen Sie zu?
Das würde ich schon so unterschreiben. Man merkt ihm das an. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, es ist nicht einer seiner Glanzpunkte, seiner Karriere, schauspielerisch. Aber umso mehr merkt man ihm im Prinzip diese private Sinnkrise auch an. Er hatte wirklich jahrelang Depressionen. Man sagt sogar, oder er hat es selbst in einem Interview zugegeben, dass er wirklich 25 Jahre lang den Psychiater besucht hat, nach der Rolle des Paten, diesem überschäumenden Erfolg über Nacht. Das hat ihn total belastet und überrascht einfach und überrumpelt. Und ich finde, gerade bei Bobby Deerfield merkt man ihm das deutlich an. Also das ist wirklich nicht eins der Glanzlichter seiner Karriere. Und ja, da gibt es einzelne Situationen. Und Marthe Keller weiß es mit Sicherheit am besten, weil sie 7 Jahre lang seine Freundin war.
Er hat ja sehr unterschiedliche Rollen gespielt. Vom Polizisten, der einen Korruptionsskandal in Serpico aufdeckt, über einen Bankräuber in Hundstage bis zum Rennfahrer in der Sinnkrise, eben im erwähnten Bobby Deerfield. Gibt es etwas, das sich durchzieht in seinen Rollen, abgesehen von dem, dass er sich verliert in seinen Rollen oder hineinbegibt?
Ich glaube schon, dass es was gibt, was sich durchzieht in seiner Schauspielkunst. Das ist vor allem einfach dieser starke Kontrast-Gegensatz, dass er einerseits dieses sehr Extrovertierte, dass man als Zuschauer fast das Gefühl hat, Stichwort Overacting, der brüllt die ganze Zeit nur rum, der schreit alle zusammen. Und andererseits gibt es dann aber wirklich diese ganz, ganz ruhigen, emotionalen, sehr intensiven Momente, wo er wieder gar nichts sagt. Und wirklich, man blickt ihm ins Gesicht und man kann in seinem Gesicht alles ablesen. Und davon lebt, finde ich, seine Schauspielkunst. Und das zeigt sich eigentlich, diese Dialektik fast, zeigt sich in allen seinen Filmen.
Sie haben ihn gar nicht selber interviewt für den Film. Hat das nicht geklappt oder war das eine bewusste Entscheidung?
Da muss ich ehrlich gestehen, das hat leider nicht geklappt. Wir waren ganz, ganz oft auch auf der Drehreise, hing das noch in der Luft. Also die Anfrage hat sich sehr hingezogen. Ich habe den Eindruck, dass er wirklich, auch wenn man das nicht glauben mag als Schauspieler, weil man ihn ganz anders erlebt vor der Kamera, dass er wirklich so wahnsinnig zurückhaltend und schüchtern ist, dass er das gar nicht wollte, über sein eigenes Leben reden, so ausführlich. Und wir waren im Actor-Studio, wir durften da drehen, das darf sonst kein anderes Team, da kam jahrelang überhaupt keiner rein, das hat er uns freigegeben, dort zu drehen, hat aber darum gebeten, nicht selbst vor die Kamera treten zu müssen. Gibt es noch eine ganz nette Anekdote, wenn ich die noch erzählen darf? Der Produzent oder der Co-Produzent vom Paten, Gray Frederickson, den ich in Los Angeles getroffen habe und interviewt habe, der erzählte dann plötzlich, ja, ich war gestern mit Elle spontan Abendessen. Wir haben uns seit 20, 30 Jahren nicht mehr gesehen und wir sind uns gestern im, ich weiß nicht welchem, 4-Sterne-Restaurant, sind sie sich tatsächlich begegnet und haben zusammen gespeist. Da erzählt er ihm auch noch davon. Sprich, Al Pacino weiß von diesem Projekt, weiß von diesem Film, er hat aber letztendlich abgesagt. Was ich im Endeffekt auch gar nicht so schlimm fand, weil es ist immer schwierig, über sich selbst zu sprechen und es wäre ein komplett anderer Film gewesen.
Larry Grobel, sein Biograf, den er seit vielen Jahren kennt, der sagt auch, dass selbst er an seine Grenzen gekommen ist, dass es bestimmte Sachen gibt, über die er nicht sprechen möchte, wie zum Beispiel den frühen Tod seiner Mutter.
Also das gerade mit dem Tod seiner Mutter, das hat ihn sehr schwer belastet und da spricht er tatsächlich bis heute fast gar nicht drüber. Man weiß es nicht genau, ihr Verhältnis muss sehr eng gewesen sein. Es ist insgesamt sowieso so, dass er einen sehr, sehr, wie ich das mitbekommen habe, sehr, sehr kleinen, eingeschränkten Freundeskreis hat, wo eben Larry Grobel auch zu zählt. Also er hält sich da wirklich sehr bedeckt, muss man sagen, was sein Privatleben angeht. Und ist vielleicht auch mittlerweile von dem ganzen Hype um The Irishman oder Hunters, er ist ja gerade wieder in aller Munde, auch vielleicht ein bisschen genervt einfach, kann man ja auch verstehen.
Ja, es ist doch aber erstaunlich, dass ein quasi 80-jähriger, 79-jähriger Mann so wahnsinnig aktiv weiterbleibt, wenn man seine Filmografie sich anschaut in den letzten Jahren. Jedes Jahr mindestens ein Projekt und The Irishman, nochmal der große Auftritt der alten Garde, der Film von Martin Scorsese, wo er den Gewerkschafter Jimmy Hoffa spielt, jetzt die Serie Hunters, wo er einen Nazi-Jäger spielt. Haben Sie eine Erklärung, warum er eigentlich immer weitermacht?
Ich glaube, der wird weitermachen, bis er irgendwann tot vor der Kamera umfällt, ist mein Eindruck, weil er einfach dafür lebt. Also das ist, Marthe Keller sagt das so schön, dass das Private ist bei ihm das Berufliche. Also der kennt eigentlich nur die Schauspielkunst und nichts anderes. Deswegen schleppt er die ganzen Rollen und Figuren ja auch mit nach Hause. Ich wundere mich einfach, dass er gefühlt auch in The Irishman, gut, da gab es ja diese Verjüngungskunst, aber gefühlt auch so, dass er gar nicht altert. Also das ist ein Energiebündel sondergleichen. Ich habe da wenig Vergleiche, so was große Schauspieler angeht, die noch so vor Energie strotzen vor der Kamera. Also Respekt.
Al Pacino feiert am heutigen Samstag seinen 80. Geburtstag und aus diesem Anlass sendet Dreisat heute um 22.15 Uhr den Dokumentarfilm Al Pacino – Star wider Willen. Regisseur ist Lukas Hoffmann. Vielen Dank, Herr Hoffmann.
Vielen Dank auch.